Die Berliner Stunde. Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.
Moin und ein herzliches Willkommen bei Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast. Mein Name ist Jennifer Timm und ich bin Journalistin im Team von Politik und Debatte der Ärztezeitung. In dieser Folge, aufgenommen auf dem Hauptstadtkongress 2026, geht es um den gemeinsamen Bundesausschuss. Der GBA ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Kurz gesagt, der gemeinsame Bundesausschuss gibt vor, wie die Gesetze der Bundesregierung in den Versorgungsalltag der gesetzlichen Krankenversicherung umgesetzt werden sollen und entscheidet dabei evidenzbasiert. Am Mikrofon gegenüber sitzt mir heute ein Mann, der sich auf dem Gebiet bestens auskennt, nämlich Professor Josef Hecken, der unparteiische Vorsitz des gemeinsamen Bundesausschusses.
Hallo.
Herr Professor Hecken, Sie übergeben nach 14 Jahren zum 30. Juni 2026 Ihr Amt an Ihre Nachfolgerin Dr. Sonja Opendrenk. Bevor wir im Detail auf die Zeit im gemeinsamen Bundesausschuss zurückschauen, frage ich Sie an dieser Stelle aber etwas Persönliches. Hatten Sie als Vorsitz Mittagspausen? Und wenn ja, wie sahen die aus?
Nein, ich habe nie Mittagspausen gemacht. Das habe ich aber auch in den vorherigen beruflichen Verwendungen nicht gemacht, weil mir immer aufgefallen ist, nach einer Mittagsmahlzeit bin ich immer in eine Nachmittagsmüdigkeit gefallen. Und da der GBA manchmal auch mit Aktenstudium verbunden ist, hat mich das irgendwie, nach unten gezogen. Deshalb habe ich mittags traditionell immer eine Banane gegessen und sonst nichts und habe ansonsten von Frühstück und Abendessen gelebt. Das hat sich bewährt und das werde ich auch, glaube ich, als Rentner beibehalten.
Das klingt nicht allzu ungesund tatsächlich. Jetzt kommen wir tatsächlich aber zum Thema. Was macht denn aus Ihrer Sicht den gemeinsamen Bundesausschuss so wichtig?
Also die Wichtigkeit resultiert daraus, dass insbesondere in Zeiten knapper finanzieller Mittel es natürlich Verteilungskämpfe gibt zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringergruppen, aber auch zwischen Patientengruppen. Jede Patientenselbsthilfeorganisation meint natürlich, dass am besten 99% der verfügbaren Mittel für ihr Versorgungsgebiet ausgegeben würde. Und der GBA ist ja implementiert worden und auch seine Vorgängerorganisationen, die bis in die Kaiserzeit zurückgehen, aufgrund der sehr klugen Überlegung, dass man gesagt hat, es muss dafür gesorgt werden, dass in der Gesundheitspolitik nicht derjenige am besten bedient und am meisten Geld bekommt, der am lautesten schreit, sondern das Geld muss dahin fließen, wo die Versorgungsbedarfe sind. Deshalb hat man damals im Kaiserreich schon gesagt, wir regeln im Gesetz nur, wie das Geld aufgebracht wird und so ein paar allgemeine Grundsätze. Und dann soll auch mit Blick auf die permanente Entwicklung bei Medizinprodukten, bei Arzneimitteln, ein Expertengremium wissenschaftlich darüber entscheiden, was bezahlt wird, was unter welchen Qualitätsanforderungen bezahlt wird und zu welchen Konditionen eben dann auch bestimmte Dinge für die Versorgung eingekauft werden. Und das ist die kluge Idee, die hinter dem GBA steht. Und deshalb habe ich das immer zwar als Maschinenraum der Gesundheitspolitik bezeichnet, weil wir nicht die Fundamentalentscheidungen treffen, aber das, was für den Menschen am wichtigsten ist, nämlich was bekomme ich konkret in welcher Behandlungssituation, zu welcher Qualität als Leistung und das auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz und nicht parteipolitischen Kalküls. Deshalb auch mein permanenter Kampf für die gemeinsame Selbstverwaltung und für den GBA, der die repräsentiert.
Vielen Dank. Sie haben gerade schon gesagt, es ist ein persönlicher Kampf. Der kann ja immer positiv oder negativ ausgehen. Wenn wir mal vom Positiven ausgehen, wenn Sie auf die Jahre zurückgucken, welches der Themen, welches der Projekte, welche Debatte war für Sie persönlich eins der Meilensteine oder einer der Meilensteine?
Ja gut, die wichtigste, sage ich mal, auch längerfristig wirkende Maßnahme war natürlich, dass wir das Amlok stabilisiert haben. Also als ich begonnen habe, war gerade das Gesetz eingeführt worden, mit dem auch Preisbindung für patentgeschützte neue Arzneimittel eingeführt wurde. Vorher galt das Prinzip, alles was neu ist, ist besser und was besser ist, bekommt mehr Geld, egal ob das gestimmt hat oder nicht. Am Anfang hieß es, wir werden flächendeckende Versorgungsprobleme in der Bundesrepublik Deutschland bekommen, wenn der Hecken die Sachen bewertet oder der GBA. Wir haben mittlerweile über 1800 Wirkstoffe oder Anwendungsgebiete bewertet und das Amnok ist der Goldstandard in ganz Europa geworden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir damit im Jahr 10 Milliarden einsparen, die wir für andere Versorgungsbereiche dann eben zur Verfügung haben. Ganz wichtig auch, weil eben die Länder mit Blick auf ihre Planungshoheit sehr häufig versuchen, auch schlechtere, kleinere Krankenhäuser zu erhalten und damit eben möglicherweise auch Qualitätseinbußen in Kauf nehmen, dass ich sehr befeuert habe, die Bildung von Mindestmengen und die Festlegung von Mindestmengen wird es an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Wir haben vor 4 Jahren eine Mindestmenge Mammakarzinom, also Brustkrebsoperationen, beschlossen. Wir hatten über 800 Krankenhäuser in Deutschland, die hier operiert haben. Davon haben über 200 weniger als 10-mal pro Jahr so eine OP gemacht. Stellen Sie sich vor, wir haben mittlerweile wirklich die Chance, die Patientinnen zu heilen, wenn es gelingt, eine R0-Resektion durchzuführen und dann anschließend wunderbare Arzneimitteltherapien einzusetzen. Und wenn das von jemand gemacht wird, der das gelegenheitsversorgungsmäßig macht, dann ist natürlich die Überlebensrate geringer, die Rezidivrate höher und damit führen wir Patienten in eine palliative Situation, die eigentlich geheilt werden könnten. Hier Strukturen zu verändern und damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern, war ganz, ganz wichtig. Man hat natürlich auch Pleiten erlebt, das ist ganz selbstverständlich. Und Pleite war zum Beispiel, dass wir um die Problematik der langen Wartezeiten in überlaufenden Notaufnahmen in Krankenhäusern zu entschärfen, ein Ersteinschätzungstool entwickelt hatten und auch eine entsprechende Richtlinie beschlossen hatten, mit der eben hier auch Patienten sofort in die vertragsärztliche Versorgung hätten weitergeleitet werden können, mit einem Termin für den nächsten Tag, übernächsten Tag. Das hat Herr Lauterbach aus mir bis heute nicht erfindlichen Gründen dann eben als Beschluss aufgehoben. Das sind natürlich frustrierende Momente, aber mit Frustration muss man leben. Wer sagt, mein Leben verläuft ohne Frustration, der realisiert wahrscheinlich nicht, was um ihn herum passiert.
Besser hätte ich es tatsächlich nicht sagen können. Und damit haben Sie mir tatsächlich einen Teil der Frage schon vorweggenommen. Ich hätte Sie nämlich als nächstes gefragt, ob es einen Part gab, der Sie sehr verärgert hat, wo Sie sich dachten, das kann nicht wahr sein, dass wir immer noch darüber diskutieren. Gab es neben der Situation mit Lauterbach noch eine andere Situation, wo Sie sich das dachten?
Ja, mich ärgert zum Beispiel, jetzt um nur einen Punkt rauszureißen und rauszuziehen, dass wir nach 14 Jahren immer noch über Prostatakrebs-Screening diskutieren und ich gerade in den jüngsten Tagen wieder neues EQUIC-Gutachten gesehen habe, in dem, nachdem die Tastuntersuchung von den Fachgesellschaften als kein probates Mittel angesehen wurde, auch wieder PSA-Betestung, Ultraschalluntersuchung, MRT-Untersuchung als Hochgefahr geneigt apostrophiert wird. Das ärgert mich sehr, weil ich sage, das kann man niemandem mehr vermitteln, dass man ohne eine Alternative zu haben, jetzt 14 Jahre über so ein Thema philosophiert, da gehen mir dann manchmal auch die Nerven durch. Das ist jetzt was ganz Profanes. Politisch und auch ethisch hat mich sehr geärgert, dass der Gesetzgeber, der manchmal versucht, übergriffig zu werden, indem er wie Lauterbach im Gesunde-Herz-Gesetz die Verordnung von Statinen an übergewichtige Kinder im Alter von 6 Jahren mir vorschreiben wollte, wogegen ich mich erfolgreich gewehrt habe, dass der Gesetzgeber in den Fragen, wo er wirklich Verantwortung hat, sich seiner Verantwortung entzieht. Wir hatten eine lange Debatte, ob wir minimalinvasive Tests zur Schwangerenvorsorge implementieren, mit denen das Risiko auf Trisomie dann eben festgestellt werden kann. Und ich habe damals gesagt, technisch war das ganz eindeutig, die Tests waren gut, also ich hätte sie zulassen können, habe sie am Ende auch zugelassen, aber ich habe gesagt, es ist eine Entscheidung, die eigentlich der Gesetzgeber treffen will. Will die Gesellschaft, dass wir im Prinzip, wenn es so ein minimalinvasives Instrument gibt, dann flächendeckend bei jeder Schwangerschaft die Eltern mehr oder weniger nötigen, diesen Test machen zu lassen, weil sehr häufig eben Eltern von behinderten Kindern so vorwurfsvoll von der Gemeinschaft mit dem Satz konfrontiert werden, ja, musstest du dieses Kind, das jetzt die Solidargemeinschaft belastet, denn überhaupt auf die Welt bringen? Solange noch Fruchtwasseruntersuchungen und andere komplexe Dinge mit Risiken da waren, konnte man immer noch jedenfalls nach außen hin sagen, nein, ich habe das nicht gemacht, weil ich mich vor dem Risiko gescheut habe, dass es zu einer Fehlgeburt kommt oder sowas. Das ist alles bei dem minimalinvasiven Test nicht mehr da und die ethische Diskussion geht ja leider so weit, dass der BGH in manchen Fällen, wenn Gynäkologen die Frauen nicht aufklären, das behinderte Kind ja sogar als Schaden definiert wird. So tief sind wir in unserer Gesellschaft moralisch ja schon gesunken. Und da hatte ich gesagt, Gesetzgeber, entscheidet du doch, ob du das willst. Hab 4 Jahre lang den Gesetzgeber angebettelt, hier eine Entscheidung zu treffen. Am Ende hat man nur eine 4-stündige Orientierungsdebatte ohne Abstimmung gemacht, weil man Angst vor der Abstimmung hatte. Und dann kamen die jeweils interessierten Gruppen danach zu mir und haben gesagt, ja, bei uns gab's aber mehr Applaus oder bei uns gab's mehr Applaus. Und das finde ich beschämend, dass ich dann anhand eines Applausometers am Ende des Tages entscheiden soll, das, vor dem sich der Gesetzgeber gedrückt hat, das ist feiges Entziehen vor der Verantwortung, die hier eindeutig beim Gesetzgeber lag. Das war, sag ich mal, die Entscheidung, die mir ethisch, moralisch am schwersten gefallen ist. Ich habe dann dafür gestimmt. Wir sehen aber heute, dass tatsächlich insbesondere bei jüngeren Frauen in der Regel dieser Test gemacht wird, obwohl da überhaupt kein hohes Risiko vorliegt. Also es entwickelt sich in Richtung eines Screenings und das wollte ich nicht und das will ich auch in Zukunft nicht, dass wir eine Vorselektion betreiben und zwischen wertem und unwertem Leben unterscheiden. Da haben wir in Deutschland historische Erfahrungen, die ich niemals mehr erleben möchte.
Das kann ich tatsächlich sehr, sehr gut nachvollziehen und ich glaube, niemand von uns möchte diese Zeiten zurück. In Ihrer letzten Ausschusssitzung, und das kam ja jetzt durch diesen Punkt ja auch schon so ein bisschen rüber, haben Sie angedeutet, dass es nötig war, die Selbstverwaltung immer wieder aufs Neue abzusichern von Angriffen von außen. Und generell sagt man ja über die deutsche Gesundheitspolitik ja auch, sie wäre ein Haifischbecken. Ist das der Eindruck, den Sie auch wahrgenommen haben?
Ja, klar. Natürlich, also jeder betet natürlich bei den Feierstunden. Das Gebet, der Patient steht im Mittelpunkt, das ist ganz klar. Ich habe das manchmal ergänzt damit, dass ich gesagt habe, der Patient steht im Mittelpunkt und damit für manche immer im Weg. Ich erlebe natürlich zum einen, was die Übergriffe angeht, dass der Gesetzgeber sehr häufig versucht, das hehre Prinzip, dass wir eben die Versorgung ausgestalten, zu durchbrechen, wenn es darum geht, populäre Leistungen an die Bevölkerung zu verteilen, die möglicherweise überhaupt keinen gesundheitspolitischen Mehrwert haben. Ich erinnere an die Diskussion, die wir im vorletzten Jahr geführt haben, Wegovy für alle, also abnehmen, Spritzen für jeden Adipösen ohne Komorbiditäten, einfach weil das natürlich schicker ist, als den Leuten zu sagen, jedenfalls denjenigen, die an der Grenze sind, wenn sie mal ein BMI von 34 oder 35 haben, wird das sehr schwer, aber wenn einer 29, 30 hat, kann man auch mit Diät, Bewegung und gesunder Lebensweise vielleicht etwas erreichen. Wenn Politik dann hier so allgemeine Heilsversprechen machen will, die bequemer sind, als zusammen beweg dich mal, dass hier der Versuch der Übergriffigkeit versucht wird, nach dem Motto, jo, dann schreiben wir es halt ins Gesetz, dass es diesen Leistungsanspruch gibt. Lauterbach wollte das mit dem Gesunde-Herz-Gesetz, wo er mich zwingen wollte, die Kinder in der U9 auf familiäre Hyperkostenämie zu untersuchen und ihnen dann statt Sport, Bewegung, gesundem Schulessen dann eben Statine lebenslang zu verordnen, halte ich für sehr gewagt, ab 6 Jahre bis vielleicht 96, 90 Jahre Statine zu konsumieren. Die Nebenwirkungen für so lange Zeit kennt keiner und die damit einhergehende Bewusstseinsveränderung, ich brauche gar nichts zu machen, es gibt für alles ein Pillchen, ist natürlich übel. Das sind eben diese Übergriffe, die manchmal politisch opportunistisch motiviert sind. Die Länder klagen gegen die Mindestmengen, die ich eben erwähnt hatte, also Brust, Frühchen, Darmkrebs, weil sie sagen, damit wird unsere Krankenhausplanung so weit beeinträchtigt, negieren völlig, dass damit aber Leibleben von Patientinnen und Patienten gerettet werden kann. Sie haben aber Angst davor, dass sie vor Ort Ärger, kommunalpolitischen Ärger bekommen, wenn irgendeine Station bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen kann und dann natürlich jenseits dessen die 4 verschiedenen Akteure, Pharmaunternehmen treten aggressiv auf, aber die treten nicht nur allein aggressiv auf, da gibt's auch alle möglichen Heil- und Hilfsmittelerbringer, da gibt's auch Ärztegruppen und da gibt es auch bestimmte Krankenhausverbände, die natürlich sagen, yo, wir wollen den größten Anteil vom Kuchen haben. Und ich hatte ja die verschiedenen Interessen bei mir. Der GBA wird getragen von den Krankenkassen auf der einen Seite und von den Leistungserbringern, also DKG, KBV und KZBV auf der anderen Seite. Und wir hatten natürlich sehr häufig offene Interessenkonflikte, bei denen es letztlich darum geht, wie wird das Geld verteilt. Das wurde zwar häufig hinter Evidenzdiskussionen versteckt, aber wenn es um die Frage geht, erkenne ich eine Studie an oder nicht, ist damit auch verbunden, gibt es Geld oder gibt es kein Geld. Und da eben den Versuch des Ausgleiches hinzubekommen, das war eigentlich mein Hauptjob. Und das sage ich auch an der Stelle ganz bewusst, in, schätze mal, 93-95% aller Entscheidungen ist das gelungen. Die haben wir am Ende des Tages nach mühseligen Beratungen einstimmig getroffen. In 5% war meine 13. Stimme entscheidend. Gut, da kann ich auch gut mit leben, aber wir haben uns zusammengerauft und haben damit in vielen Fällen bessere Entscheidungen zustande gebracht, als sie der Gesetzgeber in Hauruck-Aktion hätte beschließen können.
Nun ist es ja so, dass Sie dieses Haifischbecken ja verlassen, beziehungsweise Ihr Amt ja übergeben. Mein Kollege Thomas Hommel sagt gerne, Ratschläge sind irgendwie trotzdem Schläge. Das kann man sehen, wie man das möchte. Ich frage Sie aber an dieser Stelle, welchen Rat würden Sie denn Ihrer Nachfolgerin Dr. Sonja Opendrink mitgeben?
Also ich kenne Frau Dr. Opendrink seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze sie sehr. Sie ist sehr fachkompetent. Ihr braucht niemand das Gesundheitswesen zu erklären. Ich habe ihr in dem Gespräch, das wir geführt haben, jetzt auch schon zur Vorbereitung der Übergabe gesagt, ihr versucht dich so nah wie möglich an der bestehenden Evidenzlage zu orientieren und aufzuhalten und hör nicht auf denjenigen, der am lautesten schreit, sondern versuche immer zu ergründen, wo sind die dringendsten Versorgungsbedarfe. Das weiß sie aber auch. Insofern war das eigentlich nur rhetorisch. Und das ist auch der einzige Ratschlag. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich habe das große Vertrauen und bin mir absolut sicher, dass Frau Opendrink eben die entsprechenden Erfahrungen, das entsprechende Wissen hat. Und vor diesem Hintergrund werde ich mich in Zukunft, auch nachdem sie ihr Amt angetreten hat, jedweder Kommentierung von Entscheidungen des GBA enthalten. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alte Pensionisten wie Waldorf und Städtler von der Tribüne aus denjenigen, die aktuell Verantwortung tragen, Ratschläge erteilen, die vielleicht historisch richtig sind, die aber mit der aktuellen Versorgungsrealität nichts mehr zu tun haben. Und ich kenne das Gesundheitswesen. Das hat so eine Dynamik, dass das, was ich heute an Wissen habe, spätestens in 2 Jahren nichts mehr wert ist. Und ich finde nichts peinlicher als das, wenn alte, also das ist jetzt nicht gegen alte Menschen, aber wenn alte Menschen, die vielleicht zu ihrer beruflichen Zeit, und da bin ich so arrogant zu sagen, dass ich das war, eine gewisse Kompetenz hatten, dann 2 Jahre später, sage ich mal, ohne Kenntnis des aktuellen Wissens da irgendwas in die Gegend stammeln. Das braucht die Welt nicht, weil es sie nicht weiterbringt. Das braucht der Einzelne aber auch nicht, weil es dazu beiträgt, dass man sich selber dann desavouiert. Also vor dem Hintergrund ist es dann besser, statt eine Rede zu halten, 3 Tage nach Malle zu fliegen.
Ich finde, diese Worte eignen sich sehr, sehr gut, um diese besondere Podcast-Folge vom Hauptstadtkongress 2026 zu beenden. Herr Professor Hecken, ich bedanke mich recht herzlich und darf Ihnen im Namen der gesamten Politik- und Debatteredaktion alles Gute für die Zukunft wünschen.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich außerdem fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in der nächsten Ausgabe von Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast, wieder mit dabei sind. Bitte schauen Sie auch gerne bei unseren Kollegen des Ärztetag-Podcast vorbei. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, folgen und bewerten Sie gerne diesen Kanal. Es ist nur ein einziger Klick und würde uns bei unserer Arbeit riesig unterstützen. Bis dahin.
Die Berliner Stunde. Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.